Herzlich guten Morgen. Wir sind also bereits im letzten Durchgang zu den Reiseliedern, diese Psalmen 120 bis 134, gesungen von den Israeliten damals wahrscheinlich auf dem Weg von ihrem Wohnort nach Jerusalem und wieder nach Hause. Mindestens dreimal im Jahr waren sie ja eingeladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, zu den drei großen Festen damals, das Passa, das Fest der Wochen, also heute Pfingsten würden wir sagen, und das Laubhüttenfest. Und ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt, aber ich glaube, so im Unterwegssein zu singen, das ist ja nicht selbstverständlich. Und im Alltag fehlen uns da nicht manchmal auch die Worte, vielleicht zum Singen oder überhaupt zum Beten. Mir geht das ab und zu so. Manchmal finden wir keine Worte, die passen für eine Bitte vielleicht, die wir haben, für eine Klage, die wir aussprechen möchten oder für einen Dank. Und Psalmworte können genau in so Momenten zu unseren Worten der Bitte, der Klage, des Dankes, des Lobpreises werden gesprochen oder gesungen. Und ich hoffe, dass du das auch vielleicht aus dem einen oder anderen Mal in diesen Reisepsalmen für dich erfahren durftest. Wir kommen heute zu den zwei letzten Psalmen dieser Stufenlieder 133 und 134 und hören jetzt noch einen kurzen Song. Und was ist das für ein Song, ist die Frage.
Hine matov umanayim, shevetachim gam yachad. Hine matov umanayim, shevetachim gam yachad. Hine matov, shevetachim gam yachad. Hine matov umanayim, shevetachim gam yachad. Shevetachim gam yachad, hinemanayim. Shevetachim gam yachad, hinematov. Shevetachim gam yachad, hinematov. Shevetachim gam yachad, shevetachim gam yachad. Shevetachim gam yachad.
Ich habe als Schulkind in der Stadt Zürich dieses Lied in der Primarschule lernen müssen. Und es ist mir im Lauf des Lebens immer wieder durch den Kopf gegangen, aber ich hatte vergessen, was es bedeutet. Hat es jemand entdeckt? Mal zum Ersten, was war das für eine Sprache? Also die, die es nicht wissen, dürfen sich melden, nicht die, die es sowieso wissen. Hebräisch, richtig. Und hat jemand ohne Handy jetzt herausgefunden, was es bedeutet? Irgend so, ganz genau. Herzlich willkommen zum Psalm 133, Vers 1. Hine heißt siehe. Matov, wie gut. Umanahim heißt und wie lieblich. Shevet heißt wohnen. Ahim, das sind die Brüder, Mehrzahl. Also im Hebräischen, wenn ihr das mit im oder ot endet, ist es oft Mehrzahl. Das ist so ein kleiner Hinweis. Ahim sind Brüder und Gam Yahad heißt beieinander. Also wörtlich übersetzt, siehe, was ist das gut und absolut angenehm, wenn Brüder, Schwestern oder die Leute vom Volk Gottes, Gottes Bodenpersonal, wenn die zusammen wohnen. Voilà. Vom Segen des Miteinanders. Was suchst du, wenn du hier in die Gemeinde kommst? Du bist ja hoffentlich eigentlich nie allein, wenn du hierher kommst. Es ist ein Miteinander, das wir hier erleben dürfen. Und dieses Miteinander hat ja immer so zwei Seiten. Da könntest du jetzt auch viel darüber erzählen. Es gibt Dinge, die das fördern. Ich möchte das mal so die grüne Seite nennen, hier eingeblendet. Und ich möchte dich fragen, was kennst du für Wörter, für Begriffe, die verwandt sind mit miteinander? Was kennst du für Umstände oder Situationen, in denen das Miteinander gefördert wird? Und wie wirkt sich Miteinander aus, praktisch im Alltag? Und dann gibt es noch beim Miteinander so eine rote Seite. Was ist das Gegenteil von Miteinander? Was steht im Widerspruch zum Miteinander? Oder löst genau das Gegenteil aus? Und was sind Hindernisse für ein Miteinander oder sogar leider Killer? Miteinander Killer. Es hat hier vorne ein Kistchen mit orangen und grünen Zetteln. Schreiber hat es auch. Und während der Predigt, wenn du möchtest, darfst du nach vorn kommen und auf einen grünen oder einen orangen Zettel ein Wort aufschreiben, das dir in den Sinn kommt für diese beiden Seiten. Ich bin sicher, ihr habt da ganz viel Erfahrung. Es hat da auch Pinnägel. Und die Schreiber sind auch hier. Und ab jetzt ist nicht das Buffet eröffnet, aber darf man da vorne an die Pinnwand kommen und das anpinnen. Ich hefte es nochmals hier hin, so das Grüne, verwandt mit, gefördert durch, wirkt sich aus in, und Rot, das Gegenteil von Miteinander, im Widerspruch dazu, Hindernisse oder Killer. Also herzlich willkommen. Es gibt nichts zu gewinnen, wie bei Thomas vorhin im Sinne eines Bons, aber wir alle können etwas mitnehmen daraus und gewinnen. Und wir dürfen uns ja auch immer wieder gegenseitig Gutes weitergeben im Miteinander. Und das darfst du jetzt auch während der ganzen Predigt. Stört also nicht, wenn du jetzt nach vorn kommst. Ich versuche mich nicht ablenken zu lassen und mache jetzt weiter. Psalm 133 vom Segen des Miteinanders. Den ersten Vers haben wir auf Hebräisch gehört. Sieh doch, ja, ich muss von hier lesen. Sieh doch, wie gut und wie kostbar es ist, wenn Geschwister in Einheit zusammen wohnen. Ein Reiselied von David übrigens. Wie das herrlich duftende Öl auf dem Kopf, das herabfließt auf die Wangen oder den Bart, auf die Wangen Aarons, das herabfließt auf den Kleidersaum. Und wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Hügel des Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Das ist der erste Psalm heute vom Segen des Miteinanders. Das vorletzte Reiselied in dieser Sammlung von 15 Reiseliedern. Ist irgendwie bezeichnend, dass am Schluss dieses Miteinanders noch einmal darauf Bezug genommen wird. Und der Psalm beginnt mit so einem Aufmerksamkeitswort. Siehe, also schau hin, da, genau hier. Gesehen, gefunden. Auf das konzentriere bitte deine ganze Aufmerksamkeit, könnte man sagen. Und wir werden sehen, dass auch der Psalm 134 mit dem gleichen Aufruf anfängt. Schau hin. Wie verzettelt leben wir heute so im Alltag? Ich glaube, in sehr hohem Maß, und da beziehe ich mich selber ein. Irgendwer hat einmal dieses Wort Multitasking geprägt, also mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, das könne man. Es gibt namhafte und zahlreiche Hirnforscher, die genau das Gegenteil herausgefunden haben, dass unser Hirn nämlich nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Man macht es irgendwie, aber man macht nichts von dem richtig oder weil man nicht konzentriert ist. Und hier, siehe, heißt es, konzentrier dich jetzt bitte darauf. Blende mal das andere aus. Also konkret könnte das heißen, blende jetzt mal aus, was du für mühsame Erfahrungen im Miteinander gemacht hast. Ich nehme an, du hast miteinander auch nicht immer nur positiv erlebt. Blend das mal aus und schau hin, weil Gott selbst dir sagt, auch in diesem Moment, schau mal, das ist so gut. Und das tut auch so gut. Geschwister zusammen wohnen. Ja, jetzt könntest du sagen, es reicht doch, dass wir Geschwister sind. Haben wir nicht alle einen Vater? Ist nicht Jesus Christus der Herr und Heiland und Retter von uns allen? Haben wir nicht alle den gleichen Geist empfangen? Doch, jawohl. Und sind alle mit einem Geist, mit dem gleichen getauft worden? Wir haben so vieles, das uns verbindet. Wir haben einen Glauben, also die Glaubenswahrheit, das Fundament, geoffenbart in Gottes Wort. Wir haben eines, wir haben nicht mehrere. Wir haben eine Taufe und so weiter. Das sind alles so Anspielungen oder Zitate aus dem Neuen Testament. Wir haben so vieles, das uns verbindet. Und das gehört zu diesem Miteinander. Ich sehe übrigens, die Pinnwand ist noch ganz leer. Ich hoffe, sie bleibt es nicht. Sonst muss ich sie füllen. Aber ihr dürft sie füllen, bitte. Aber Psalm 133, Vers 1 sagt eigentlich, das ist nur ein Teil. Es geht nicht nur darum, ja, wir wissen es. Ja, eins, genau, mal. Und glaube ich, in Johannes 17 hat er Jesus gebetet und wir haben es am Anfang, glaube ich, gesungen oder ihr habt es gespielt. Vater, mach uns eins, jawohl. Und alle nicken andächtig, ich auch, und wir finden das gut so. Und es tut mir leid, aber ich habe bei mir herausgefunden, dass es wahrscheinlich kaum etwas gibt im Wort Gottes, bei dem meine Zustimmung nach außen, ja, das ist gut, das ist wichtig, und wie ich es dann lebe in der Praxis, leider so weit auseinander ist. Wie ist es bei dir? Ist es nicht auch so? Vorher, als ich so ein paar Verse aus dem Neuen Testament anlehnungsweise zitiert habe, haben wahrscheinlich alle zugestimmt. Jawohl, das ist so, genau. Und dann denken wir so, das ist jetzt das Miteinander. Und Psalm 133, Vers 1 sagt uns bereits vom Hebräisch her, nein, Gott will mehr. Betont wird das Zusammenwohnen. Und ich möchte dich noch einmal fragen, was suchst du, wenn du hier, jetzt auch heute Morgen zum Beispiel, gekommen bist? Suchst du dieses Miteinander? Oder sagst du, ja, ich habe wieder mal Bedürfnis, ermutigt zu werden. Also das darf man übrigens haben, ist nichts Falsches. Oder, ja, weißt du, ich habe heute Technikdienst zum Beispiel, darum bin ich da. Ja, das ist auch sehr wertvoll und herzlichen Dank übrigens an alle die lieben Techniker und Kinderbegleitenden und Kaffeebarista-mäßig hinter dem Tresen stehen nach dem Gottesdienst. So, das ist so wertvoll, ganz herzlichen Dank auch allen, die das Lokal gereinigt haben und das alles so funktioniert, das geheizt ist und so weiter. Danke vielmals. Und es ist nicht der entscheidende Grund, hierher zu kommen. Also wenn das deine Motivation ist oder nur hier bist, wenn du gerade einen Dienst hast, man könnte einfach sagen, Psalm 133, Vers 1 geht wesentlich darüber hinaus. Ja. Also nochmals, was suchst du? Und oft muss ich von mir her sagen, suche ich das Miteinander nicht mehr, gehe gewissen Leuten aus dem Weg, weil ich negative Erfahrungen gemacht habe. Ist vielleicht bei uns allen so. Umso besser, dass wir uns wieder einmal daran erinnern, wie gut und wie wohltuend es ist von Gott her. Das hat er so gewollt, so eingerichtet. Weil auch das Schwierige, das wir erleben im Miteinander, nicht zu unserem Schaden ist, denn wir lernen da drin. Und wenn du dich verabschiedest oder zurückziehst, sobald jemand eine andere Meinung hat als du oder deinen Antrag nicht unterstützt oder deine Denkweise oder Lebensweise nicht teilt, oder du nicht genau das bekommen hast, was du jetzt genau an diesem Tag gewollt hättest, im Sinn von Bedürfnis oder sogar Anspruch, und du dich dann zurückziehst und weggehst, dann hast du eine Trainingseinheit verpasst. Also mir geht das auch so. Es ist gut und wie lieblich heißt es hier. Und Großartiges kommt ja oft so in Paketen. Hier in diesem Psalm sind es vier. Erstens, es ist top und gut, wenn Gottes Leute das miteinander praktisch umsetzen. Nicht davon reden, nicht sagen, ich weiß es. Ja, ja, ist ja klar. Umsetzen. Zweitens, das verbreitet den Duft von Gott. Es ist die Rede von herrlich duftendem Öl auf dem Kopf hier des Hohen Priesters, der da gesalbt wurde mit dem heiligen Salböl. Das hat einen herrlichen Duft verbreitet. Öl in der Bibel spricht oft vom Geist Gottes, von Gottes Gegenwart in seinem Geist. Und das Miteinander verbreitet Gottes Duft. Hier und von hier nach außen auch. Drittens, das Miteinander wirkt erfrischend. Wir haben das zweite Bild gesehen im Vers 3, wie der Tau des Hermons. Wie erfrischend und belebend ist doch der Tau. Da kann wieder etwas aufblühen, es kann wachsen, es wird erfrischt, es wird belebt. So ist es auch im Miteinander. Und viertens, ist hier, nämlich da, wo wir es umsetzen und durch unser Leben darstellen, der Segen von Gott garantiert. Dorthin hat der Herr den Segen befohlen und Leben bis in Ewigkeit, also Nachhaltigkeit, ein Leben, das nicht im Absturz endet. Das sind so vier Pakete von Gutem in diesem Psalm, die das Miteinander betreffen. Gut könnte man sagen, im Vers 1, wie gut es gefällt. Es ist reichlich auch vom Hebräischen her. Also so kommt das volle Maß zur Darstellung. Es weist wünschenswerte, positive Eigenschaften auf, das Miteinander. Und ich mache dir Mut, auch wieder mal in die Mitte zu kommen heute, wenn du auf das Miteinander blickst und nicht nur auf der Seite stehen zu bleiben, wo du siehst, das ist schief gelaufen, da erlebe ich gar nichts davon. Der und die hat mir wieder so ganz fies irgendwie was reingegeben. Ja, das kann auch wahr sein. Das ist eine Seite. Und dann gibt es, wenn man von der anderen Seite sich hinstellt und es miteinander anschaut, all das Positive. Und ich möchte dich einladen, wenn du auf einer Seite zu stark bist heute, komm doch in die Mitte zurück. Es ist so wünschenswert, es weist so positive Eigenschaften auf. Und wie gut und wie lieblich haben wir gelesen, angenehm, man könnte auch sagen erfreulich. Also es bringt Freude, es macht glücklich. Kann sogar sein, dass das zur vermehrten Produktion von Glückshormonen führt, wenn wir das Miteinander so leben und darstellen, wie Gott es wünscht. Es führt zu Freude und Wonne. Und dann steht in vielen Übersetzungen, einträchtig, oder hier steht in Einheit. Und dieses einträchtig, das muss ich sagen, das steht wörtlich nicht da im Hebräisch. Das hat Martin Luther, als er die Bibel übersetzt hat, in seiner ersten Übersetzung im 16. Jahrhundert reingeschrieben, einträchtig. Und das unterstellt ja, dass man etwas dafür tun kann, einträchtig zusammen zu wohnen und nicht nur zu Hause. Aber im Grundtext im Hebräischen steht einträchtig nicht. Es wird aber betont, zusammen wohnen. Das Zusammen wird betont. So, das ist wichtig. Also die Nähe, nicht die Distanz, die Wärme des Miteinanders und nicht ein kühles Nebeneinander und auch nicht ein Auseinander. Ja, und dieses Beieinanderwohnen im Vers 1, zusammenwohnen, hast du vielleicht gedacht, das ist eine schöne Idealvorstellung, ein Wunder. so selten gesehen, ja. Also Friede zwischen Menschen, möchte ich sagen, ist immer ein Wunder. Schon in der Linie der Erzväter, also ganz früh Abraham, Isaac, Jakob und so weiter, erkennen wir die Unmöglichkeit des Friedens zwischen Menschen. Die haben immer gestritten, da gab es immer Meinungsverschiedenheiten, aber sie waren doch von Gott berufen und der eine stammte vom anderen ab. Der Mensch hat von sich aus keine Gottesattribute. Ein Attribut von Gott ist, dass er Frieden ist. Und wir haben das nicht von Natur aus. Und Psalm 133 zeigt uns, David ist sich bewusst, wir brauchen Gott und den Messias, Christus, für den Frieden. Nur Gott kann einen Duft schaffen, der wohl riecht und sich verbreitet wie Öl. Nur Gott kann Tau schaffen und Leben schenken. Christus hat sein Leben gegeben, er der Friedefürst, damit der Friede ins ganze Universum kommen kann. Und wenn Gottes Geist in uns Raum findet heute, und das fängt bei mir und dir persönlich an, dann ermächtigt und befähigt er uns, in diesem Geist anders miteinander zu leben und umzugehen. Es heißt nicht, dass wir in allen Sachen gleich denken müssen. Ich glaube, es geht darum, in grundlegenden Angelegenheiten stimmen wir überein. Bei untergeordneten Dingen gibt es die Freiheit, dass man das so oder so sehen kann. Ich sage zum Beispiel, der Musikstil, das ist nicht etwas Grundlegendes, war es noch nie. Aber es gibt Christen, die haben sich getrennt, weil sie unterschiedliche Auffassungen über den Musikstil haben im Gottesdienst. Ist aber nicht das Grundlegende. Dass Gott angebetet wird, in Geist und in Wahrheit, das ist entscheidend, das ist grundlegend. Aber wie das geschieht, ob das mit einer Geige, mit Schlagzeug, mit beiden zusammen geschieht, ob das laut, ob das leise ist, ob das mehr besinnlich ist, es ist doch schön, diese Vielfalt, diese Einheit in der Vielfalt zu haben und die Vielfalt in der Einheit. Und in allem sollte ein Geist der Liebe vorherrschen. Das sind die drei Punkte, glaube ich, für diese Einmütigkeit, für dieses Beieinanderwohnen. In grundlegenden Angelegenheiten stimmen wir überein. Zum Beispiel das Heil, das in Christus ist, nur durch ihn, nicht durch Werke kommen kann und so weiter. Bei untergeordneten Dingen lassen wir einander die Freiheit, es anders zu sehen. Kann ich sagen, jawohl, ich sehe das anders als du und wir bleiben trotzdem zusammen, ist kein Trennungsgrund. Und wichtig, in allem ein Geist der Liebe vorherrschen. Wir sind ja alle unterschiedlich, aber das soll uns nicht davon abhalten, zusammen zu arbeiten. Alle Glieder des menschlichen Körpers bei dir sind verschieden. Aber wenn sie in ihren Funktionen dem Haupt gehorchen, das ist übrigens ein Bild aus dem Neuen Testament, aus 1. Korinther 12 und Epheser 4 und anderen Kapitel, dann besteht eine herrliche Einigkeit. Und Gott hat nie gewollt, dass wir in nebensächlichen Dingen genau gleich denken. Lassen wir einander doch da auch stehen. Wahre Feinde einer solchen Einigkeit, glaube ich, sind auch Eifersucht, vielleicht böse Nachrede, schlecht übereinander reden hintenrum, Richtgeist, Lieblosigkeit, es gibt vieles. Und die Pinnwand fühlt sich ja langsam, wir schauen das am Schluss dann sehr gern an. Und nur zum Schluss noch, es breitet sich ja aus, dieses Gute, weißt du, da geht es auch über dich hinaus und das ist das Schöne miteinander, dass nicht nur jeder für sich sein Leben führt. Das Öl, das läuft runter vom Haupt, wo Aaron gesalbt wurde, auf seinen Bart oder auf die Wangen, von da auf den Saum, auf den Halssaum, an den Saum seiner Kleider. Und so breitete sich dieser herrliche Duft immer mehr aus. Und der Tau auch, der herabfließt auf die Hügel des Zion. Dann wachsen dort wieder Pflanzen, das ist auch, sind Kreise, die größer werden. Und dorthin gebietet der Herr, dem Segen zu gehen und zu kommen. Dort, wo Brüder und Schwestern in Einigkeit zusammenleben. Einheit in Vielfalt schätzen und Vielfalt in Einheit. Das haben ja die ersten Christen erlebt. Die waren, es heißt, einmütig zusammen, aber es waren total unterschiedliche Leute, etwa 120, oder? Und sie waren vereint auch im Gebet und im Warten auf den verheißenen Heiligen Geist. Und plötzlich kam der Geist in seiner ganzen Fülle auf sie an Pfingsten und sie gingen mit dem Duft und der Erfrischung eigentlich des Evangeliums dann hinaus nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samaria, bis an die Enden der Erde, bis heute. Wunderbar. Wo gibt es dieses einträchtige Beieinanderwohnen? Was ich auch mal sagen kann, nicht bei mir. Ich habe es nicht. Ich kann das nicht und ich bin das nicht. Aber wie kann es geschehen? Das kann geschehen, weil wir in Christus Jesus den haben, der die Türe aufgemacht hat, zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft untereinander. Und durch seinen Geist kann es geschehen. Wann kann es geschehen? Jetzt. Du und ich dürfen genau darin leben und wir wollen es umsetzen. Ich möchte fragen, wie sehr bist du entfremdet vielleicht von Gottes Familie und von ihm? Das hängt auch immer zusammen. Oft, wenn ich hatte auch schon Gespräche mit Leuten, die das und das und das vielleicht nicht gut fanden in der lokalen Kirche, das darf man auch mal sagen, das ist gut so. Und ab und zu kamen wir beide darauf, dass auch in der Beziehung zu Gott bei dieser Person oder vielleicht auch bei mir eben Heilungsbedarf vorhanden ist. Es hängt zusammen. Wenn ich mich entfremde von Gottes Bodenpersonal, habe ich mich vielleicht schon vorher entfremdet von Gott, habe die Beziehung nicht mehr gepflegt und das wirkt sich aus. Also es hängt beides zusammen. Ich möchte uns ermutigen, dieses Gute auch und Kostbare einfach zu leben, konkret. Und wir schauen ja dann noch, wie das möglich ist. Psalm 134, der, glaube ich, fast kürzeste Psalm der Stufenlieder, der den Abschluss macht. Ein Reiselied, auf, oder wörtlich siehe, wie Psalm 133, Vers 1, preist den Herrn, all ihr Diener des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Der Herr segne dich von Zion her, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Auch hier der Segen des Miteinanders. Es heißt auf, aber es ist das gleiche Wort wie in Psalm 133, Vers 1. Also auch hier, schau hin, achte darauf, verpasse es nicht. Und die Verse 1 und 2, glaube ich, zeigen uns, dass die Leute am Schluss des Festes, wo sie im Tempel waren und Gott gelobt haben und miteinander diesen Segen des Miteinanders erfahren haben, dass alle wieder zurückkehrten in ihre Häuser. Aber es gab dann Priester und Leviten, die auch während der Nacht in Gottes Haus, im Tempel, Dienste verrichten mussten. Sie haben Räucherwerk verbrannt, haben dem Herrn gedankt und ihn gelobt. Die Nächte, dir steht im Haus des Herrn in den Nächten und eure Hände dann erhebt und ihn preist. Kennst du auch diese oder solche Nächte des Glaubens? Gott wird in den Nächten gelobt, steht hier. Das ist eine ganz besondere Dimension. Manchmal denke ich, wenn es dunkel wird, wenn es schwierig wird im Leben, da kann ich doch Gott nicht loben. Wir werden hier eingeladen dazu, genau dann. Dass dennoch, dass trotzdem des Glaubens gegen die Not zu stemmen, und zu sagen, genau dann will ich Gott loben, auch wenn ich es nicht verstehe, warum das jetzt passiert ist. War es nicht mitten in der Nacht, als Jesus seinen Jüngern begegnet ist, auf dem stürmischen See und sagt, ich bin da. Und wir leben heute im Zeitalter der Nacht, glaube ich. So vieles ist dunkel um uns herum. Die Nächte des Glaubens. so ein praktisch wertvoller Hinweis, wenn du das nächste Mal in deinem Leben den Eindruck hast, jetzt bin ich wieder in so einer Nacht des Glaubens, wo ich gechallenged oder überfordert bin, wo mir alles irgendwie gegen den Strich läuft und ich einfach nur noch genug habe, dann das Dennoch, das Trotzdem des Glaubens gegen diese Not zu stemmen und sagen, Herr, hilf mir. Und ich will dich loben. Ich will dich loben, denn dein Lob soll nie aufhören. Die Nächte des Glaubens. Ich war tief beeindruckt, ihr wisst es, letztes Jahr war ich ein paar Mal in einem Kloster. Und morgen um 4 Uhr war das erste Lob, die Vigil. Vigiles, kurz nach 4. Und ich dachte am Anfang, das ist doch viel zu früh, 5 Uhr geht noch so früh Gebet, bei uns ist 6:30, ist nicht mehr ganz so früh, ist auch wertvoll. Am 4 Uhr morgens, oder? Und da bin ich dann regelmäßig gegangen und mit der Zeit habe ich es vermisst, als ich nicht mehr gehen konnte um 4 Uhr. Habe dann auch den Wecker nicht mehr gestellt zu Hause. Und ich habe dann mal einen der Mönche gefragt, warum habt ihr denn so viele Lobzeiten für Gott? Das unterbricht doch euer Tagewerk immer. Er hat gesagt, weißt du, in den Psalmen lesen wir auch von den Nächten, in denen Gott gelobt wird. Und da dachte er sich an den Psalm 134. Und Gott soll eigentlich rund um die Uhr gelobt werden. Wenn wir es hier machen und diejenigen, die eine Zeitverschiebung haben, dann auch und so weiter, wird eigentlich round the clock, rund um die Uhr, 24/7, wird Gott gelobt. Das ist gut, das ist schön. Und daran will ich denken, wenn ich nächste Mal in eine Nacht des Glaubens komme. Und dann die schöne Antwort in Vers 3. Der Herr segne dich von Zion her, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist eigentlich der priesterliche Segen. Vielleicht haben die Leute Vers 1 und 2 miteinander gesagt und das auch diesen Leuten zugesprochen, die dann im Tempel weiter ihren Dienst taten. Und dann wussten sie, jetzt gehen wir zurück in unsere Häuser, in die Dörfer, wo wir wohnen. Wir haben wieder einen Heimweg vor uns. Und dann haben sie vielleicht, wie in Vers 3, vom Priester noch einen priesterlichen Segen bekommen. Und in diesem Segen ist es schön, es geht um das Miteinander, aber der Segen Gottes wird auf jeden Einzelnen aus dem Volk herabgerufen. Der Herr segne dich, und das ist so schön, seht ihr, im Miteinander, dass du auch ganz du bleiben kannst, mit deiner Farbe, mit deiner Sprache, mit deinen Ideen, mit deiner Ruhe, mit deiner Kreativität, mit deinem sprunghaften, flatterhaften Sein vielleicht, aber extrem kreativ und mit deinem sehr bedachten, stetigen, überlegten, reflektierten Handeln und Sein und so weiter. Das ergänzt sich. Und Gott hat für jeden eine volle Portion Segen bereit. Ist keiner besser oder schlechter. Der Segen gilt jedem, ganz persönlich finde ich so schön. Der Herr segne dich. Ja. Und in diesem letzten Vers sehen wir noch 4 Dinge für Segen. Wer ist der Segnende? Immer wieder, es ist der Herr, Yahweh, Gott, der den Bund hält, der treu ist und der auch in deinem Leben immer der Treue sein wird. Wir haben ja dieses Lied, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich lebe, solange ich atme, preise ich die Güte meines Herrn. Ja. Der Segnende, der Herr, Gott, der dir auch persönlich die Treue und den Bund hält. Er ist der Segnende. Das Zweite, seine Größe. Er hat Himmel und Erde gemacht. Das will eigentlich sagen, er kann alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Das dürfen wir im Segen immer wieder erwarten. Auch der Segen, der kann alles bewirken. Gegen alle menschliche Vernunft. Und drittens, persönlich gesegnet. Nochmals, der Herr segne dich. Nimm es bitte mit, diesen Schatz. Du sollst gesegnet sein. Und dann viertens noch, der Wohnort dessen, der dich segnet, heißt Zion. Wir haben gesagt, das ist einerseits der Tempelberg, dort stand das Heiligtum, der Tempel, oder es kann auch ganz Jerusalem sein. Aber Gott hat diesen Ort ausgewählt, hat gesagt, wir haben das gesehen in den Stufenliedern, dort will ich wohnen für immer. Und dieser Wohnort des Segens, von dort segnet Gott. Wo Gott wohnt, ist Segen. Von dort kommt der Segen und, jetzt kommt es im Vers 2, dorthin soll auch der Segen zurückfließen. Gott segnet uns und wir segnen in Anführungs- und Schlusszeichen ihn. Den Segen, en français, c'est bénédiction, bénédicere, heißt Gutes sagen. Wir sprechen Gutes Gott zu oder wir singen es ihm zu, im Lobpreis, im Dank, in der Anbetung. Das ist, wir segnen Gott, aber zuerst sind wir von ihm gesegnet. Alles an diesem Ort, am Ort, wo das Miteinander hier ganz konkret auch gelebt wird. Merken wir das? Diese vier Dinge für den Segen. Der Segnende, der Gott, der auch dir den Bund, die Treue hält. Seine Größe, du bist persönlich gesegnet. Und alles geht von diesem Wohnort Gottes aus und soll auch dorthin zurückkommen, das Zentrum. Und so ist es, wie wenn der Segen, der Kreislauf des Segens sich schließt. Gott segnet uns. Und erkennen wir doch auch bitte, dass hinter allem in unserem Leben der ewige Gott steht. In dem, was dir angenehm erscheint und auch im anderen, weil er uns mit seinem heiligen Christus entgegenkommt. Und dann darfst du Gott auch segnen, indem du das Opfer von Christus in Anspruch nimmst, kommst du in diesen Segenskreislauf hinein und kannst Gott anbeten im Geist und in Wahrheit. Was zum Schluss bleibt, auch diese Predigtreihe und diesen Stufenliedern, den Reiseliedern, ist der Segen. Ist das nicht schön? Dieser Segen bleibt, auch wenn wir das Gotteshaus dann wieder verlassen und auseinandergehen und jedes in seinen Alltag zurückgeht. Dieser Segen ist Gottes mit uns und bei uns sein im Alltag. Und der segnende Gott, hat jemand geschrieben, wird dort erfahren, wo die Arbeit Früchte bringt, wo Kinder geboren werden, heranwachsen und sich in der Staffette der Lebensweitergabe bewähren. Übrigens, du kannst auch ganz viele geistliche Kinder haben. Es müssen nicht nur natürliche Kinder sein. Dieser Segen oder der segnende Gott wird dann auch erfahren in den zwischenmenschlichen Beziehungen, zwischen Mann und Frau, Eltern, Kindern, zu den Nachbarn und so weiter. Und dass wir einander dann auch helfen in Not, in Trauer. Und wenn jemand müde geworden ist, helfen, das Leben zu erleichtern. Der Segen Gottes ist die Kraft, der dazu befähigt, Ja zu sagen zum alltäglichen Leben in all seinen Höhen und Tiefen. Was nehme ich mit? Danke für alles, was ihr eingetragen habt auf der Pinnwand. Wollen wir mal schauen? Also das Miteinander ist verwandt mit, wird gefördert durch oder wirkt sich aus in Zusammenhalt. Genau, wir halten zusammen. Das könnte so ein Entscheid sein. Ich entscheide mich zu dieser Grundannahme. Wir halten zusammen. Wir können dann auch unterschiedlicher Meinung sein. Oder eine hat mich wieder völlig genervt letztes Mal und so weiter. Aber die Grundannahme bleibt. Ich entscheide mich dazu, wir halten zusammen. Wir teilen, so schön. Ja. Wir haben ja mehrere Essen da auch geplant dieses Jahr. Nächstes Mal, glaube ich, am 13. April, nachher noch Gemeindeforum. Da kann man auch ganz viel teilen, Leben teilen, aber auch Gaben teilen. Einbeziehen, sehr schön, nicht ausgrenzen, einbeziehen. Alle sind willkommen. Offene Herzen, jawohl. Offene Herzen, auch Offenheit gegenüber meinem Nächsten. Auch wenn er vielleicht so ein anderes Lebenskonzept hat als ich. Offen zu sein, denn ich kann auch von ihm oder ihr beschenkt werden. Interesse, genau. Nicht nur ich für mich, ich interessiere mich für den Nächsten. Gemeinsame Ausrichtung, jawohl. Auf wen, auf was sind wir ausgerichtet? Das Lob, jawohl, wird schön, haben wir ja gesehen jetzt. Wenn wir Gott loben, das eint uns, denn dann schauen wir auch alle in die gleiche Richtung und tragt einander in Liebe, genau. Also miteinander wird gefördert, indem wir einander tragen. Es gibt Dinge, die sind nicht Sünde, aber sie sind schwer zu ertragen Und da müssen wir einander nicht vergeben, sondern es aushalten. Und Gott mutet dir vielleicht auch die Last zu, dass dein Ehepartner oder deine Kinder oder wie auch immer, oder deine Großmutter oder Schwiegermutter oder wie auch immer, dass es einfach schwierig ist damit, oder? Aber ihr versündigt euch nicht gegeneinander, ihr bleibt korrekt, aber es bleibt eine Last, genau. Und da heißt es, ertraget einander. Ja, in Liebe, danke vielmals. Ist eine große und wichtige Lektion. Hindernis oder Killer ist für das Miteinander Unversöhnlichkeit. Ja, da bin ich persönlich angesprochen. Ich kenne Leute, die ein halbes Leben lang jemandem nicht vergeben, weil diese Person sich nie entschuldigen wollte bei dieser Person. Und ich weiß, das macht es sehr schwer, aber ich habe mir mal überlegt, wie hat denn Gott mir vergeben? Er hat mir doch in Christus alle Schuld vergeben, steht in der Bibel. Habe ich jemals mich entschuldigt gehabt damals, vorher, und bin auf den Knien gekommen und gesagt, es tut mir leid? Habe ich nicht, er hat mir vergeben. Und jetzt heißt es, vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Es klingt hart, aber es ist klar und ja, es gibt keinen Umweg hier. Kritik meine ich auch, ja, nicht, dass man ein Feedback gibt, du, ich habe dich so und so erlebt, sondern du bist immer oder nie erlebe ich dich so und so weiter. Das macht die Leute fertig, das richtet Mauern auf. Gleichgültigkeit, ja, ein kühles Herz. Ist das Gegenteil von Liebe übrigens, genau. Ja, Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Es ist nicht Hass. Schon auch, aber Gleichgültigkeit, das Gegenteil von Liebe. Und Erfahrungen, jawohl, die können schwierig sein. Jetzt ist wichtig, dass du nicht dein Leben lang dich von diesen Erfahrungen bestimmen lässt, sondern sie zu Gott bringst, ans Licht und unters Kreuz. Und ihm sagst, du hast ja mit mir noch viel schlimmere Erfahrungen gemacht. Ich war doch so oft, sorry, ein Sauchheib, oder? Hab dich verleugnet, hab so getan, wie wenn ich kein Christ bin und so weiter. Schlimmste Beleidigung für dich, oder? Und habe Dinge getan, wo du sagst, das sollst du nicht tun. Und was du gesagt hast, ich soll es tun, habe ich nicht getan. Also ich bin ein ganz Schlimmer, schreibt Paulus auch. Genau. Und dann sind solche Erfahrungen, kann ich verarbeiten. Entscheidend ist nicht, ob du solche Erfahrungen gemacht hast oder nicht, sondern wie du heute damit umgehst. Und du kannst dich entscheiden, ich will mich nicht für den Rest des Lebens von dieser schwierigen, schmerzlichen, verletzenden Erfahrung bestimmen lassen. Da kannst du dich dafür entscheiden. Also ich buchstabiere das, muss das immer wieder selber machen. Ganz wichtig. Der Neid, jawohl. Neid kommt ja beim Vergleichen. Ja, der hat das, ich nicht. Der kann es besser, ich nicht und so weiter. Und Egoismus, ja. Das wäre so die Ich-AG, oder? Ich, mich, mein, mir, Herr, segne diese vier. Die Ich-AG. Wahnsinnig prominent. Im Hansregister zwar nirgends eingetragen, aber wird millionenfach gelebt. Ich falle manchmal auch rein. Das ist dieser Egoismus, genau. Ja, es gibt natürlich noch vieles und viel, viel mehr auch. Hier habe ich sie. Ich möchte das noch hinhängen. Die Ich-AG. Das ist der Feind, der Todfeind des Miteinanders. Und weißt du, wenn du zusammenkommst und sagst, ja, weißt du, also dieser Musikstil, das ist jetzt überhaupt nicht meins und so weiter. Sorry, haben wir vorher nicht gesagt, Musikstil ist nicht das Entscheidende. Und darum sollte es auch nicht ein Grund sein, dann das Miteinander irgendwann sich zu verabschieden, oder? Und ich habe auch bei mir selber, und das war früher in der säkularen Angestelltsein sowas, aber es gibt es auch im Geistlichen, sogenannte innere Kündigung, oder? Du hast der Lokalkirche innerlich gekündigt. Du kommst zwar noch, immer so ein bisschen weniger, soll es ja niemand merken, so. Und ja, aber eigentlich hast du dich schon entschieden, weil der ist immer so schwierig und da bekomme ich das nicht und so weiter. Und das führt dann immer mehr zum Rückzug. Du kommst nur noch, wenn du einen Dienst hast. Du kommst nur noch, wenn der und der zum Beispiel nicht predigt, oder? Das ist ein Rückzug. Und überleg dir mal, was das mit den Leuten macht, die das ja um dich herum merken, oder? Der Rückzug. Man denkt dann oft, das merkt doch niemand. Es ist nicht wahr, oder? Und es ist eigentlich so verletzend für jeden und jede von uns, einander aus dem Weg zu gehen. Denn du kommunizierst damit, du bist mir unsympathisch, du passt mir nicht, du bist schlechter, ich bin besser und so weiter. Du bringst nicht das, was ich will und brauche und fordere und so weiter. Das ist so eine verletzende, stumme, aber sehr, sehr schmerzhafte Verletzung. Ja. Und klar, da müssen alle Beteiligten dann selber damit klarkommen vor Gott. Aber ich sage so, innere Kündigung und Rückzug, wenn du merkst, so, jemand wird immer kühler, distanzierter, erzählt nichts mehr, kein Teilen mehr des Lebens und so weiter, kein Mitteilen mehr, nicht mal sagen, ich habe dieses Gebetsanliegen, danke, betet ihr für mich. Ja. Und ich möchte jetzt mal noch einen Vorschlag machen, zum Essen einladen, und zwar zum ersten Mal. Gibt es in diesem Saal, du kannst jetzt schauen und nachher im Killerkaffee auch, jemanden, den du noch nie zum Essen eingeladen hast? Es kann ja auch ein Kaffee oder ein Bierli sein oder ein Glas Rot oder Weiss, das spielt keine Rolle. Oder ein Rivella, blau oder so. Aber mal zum Essen einladen, einfach zum sagen, weißt du, wir haben uns, glaube ich, noch nie unterhalten während deines Essens. Das Miteinander, oder? Und das wäre was, oder? Denkst du, wie geht das, raus und so? Muss ich fragen, ja, hast du schon mal probiert? Nein. Ja, wieso weißt du denn, dass es nicht gut rauskommt? Okay. Lassen wir uns doch challenge im positiven Sinn. Wir haben letztes Mal gesagt, es bringt nichts, wenn wir Gottes Wort hören, lesen und nicken und zustimmen und dann gehen wir nach Hause und leben einfach weiter, wie immer. Es bringt nichts, wir sollen uns mit unserem eigenen Leben auseinandersetzen und zwar offen, authentisch, klar. Und darum sollen wir auch so Dinge wie hier ansprechen können. Und danke, habt ihr das nach vorn gebracht. Und beim Grünen, bei diesem Miteinander, möchte ich einfach noch sagen, das ist auch so einvernehmlich sein miteinander. Du kannst immer entscheiden, die schlechtestmögliche Interpretation zu wählen, zum Verhalten von jemandem, oder die großzügigste. Ja, mir kürzlich in einem Ehebuch gelesen. Finde ich noch gut. Also beispielsweise, der Herr X kommt heute und er läuft an dir vorbei, ohne dich zu grüßen. Schlechtestmögliche Interpretation. Siehst, hast schon immer gewusst, der hat etwas gegen mich, der hasst mich. Und ich finde sowieso, ist ein komischer Typ. Und also, wenn nur der nicht da wäre, dann würde ich viel mehr kommen. Und so. Und solange der da ist, habe ich einfach Mühe. Ich habe gerade einen Klumpen im Bauch oder so. Schlechtestmögliche Interpretation, Abkürzung SI. Und jetzt gehen wir zu GI, die großzügigste Interpretation. Was wäre möglich? Zu sagen, okay, er hat vielleicht die Brille liegen lassen, hat mich nicht gesehen, wer ich bin. Okay. Er hat vielleicht einen schweren Tag. Vielleicht hat er gerade mit seiner Frau Krach gehabt beim Hinfahren in die Gemeinde. Das geschieht im Fall oft, das sind Anfechtungen. Und darum ist er jetzt einfach nicht sprachfähig und will mit niemandem reden bis nach dem Gottesdienst. Okay, es hat ja nichts mit mir zu tun. Ich könnte es auch so interpretieren. Oder sagen, hey, ich frage ihn nachher, nach dem Gottesdienst im Killerkaffee, hey, hoi, wie geht's dir? Ich habe dich doch gehabt, du hast heute irgendetwas mit dir reingebracht, aber nicht sagen, weißt du, dass mich nicht grüßt hast. Also wir verstehen es, oder? Von der schlechtestmöglichen Interpretation wechseln zur großzügigsten Interpretation. Versucht es einmal in der Ehe zum Beispiel oder mit den Kindern oder mit dem schwierigsten Chef oder dem schwierigsten Mitarbeitenden und so weiter. Es hilft. Und das sind dann nur immer Interpretationen. Ich kann ja dann auch mal hingehen und mit Achtsamkeit und Angemessenheit fragen, du, wie geht's so, oder? Ja, genau, das wäre noch so etwas. Auch kameradschaftlich, oder? Das erlebt man im Militär, man geht miteinander durch dick und dünn. Man ist auch Schulter an Schulter, ja? Das heißt, wir tragen dann nicht allein die Lasten. Ist doch auch etwas Schönes vom Miteinander. Natürlich, Nähe ist nicht immer nur angenehm, aber ich kann mich ja auch dann mal rausnehmen, aber sonst bin ich einfach da, Schulter an Schulter, Seite an Seite, ich bin solidarisch. Also ich bin nicht so ein Maulwurf, der hintenrum eben schlecht redet. Und ja, das sind so ein paar Sachen. Und ich möchte jetzt zum Schluss einfach das zusammenfassen und dann noch etwas vorschlagen. Es ist dann ein bisschen praktisch, dann auch im Sinn von umsetzungsorientiert. Also, wir haben jetzt diese beiden Seiten gesehen, das Miteinander, das Grüne, das Rote. Was machen wir mit dem Roten? Auch mit den Sachen hier. Ganz einfach, zeig dem die rote Karte. Sag, das kommt nicht in, bei mir nicht vor. Da entscheide ich mich, das will ich nicht machen. Zeig die rote Karte. In den Worten von Philipper 4, Vers 2. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintüche. Legt eure Unstimmigkeiten bei und richtet euch ganz aufs gemeinsame Ziel aus, denn ihr gehört beide zum Herrn. Also da war nicht die Frage, sind die engagiert oder nicht. Die gaben beide Vollgas in der Gemeinde. Aber sie gingen einander aus dem Weg. Es war kein Miteinander. Und Paulus legt den Punkt auf den Finger auf den richtigen Punkt. Legt die Unstimmigkeiten bei, das ist eure Hausaufgabe, und richtet euch ganz aufs gemeinsame Ziel aus. Es geht nicht primär um dich, es geht um das Wohl des Ganzen. Und ihr gehört beide zum Herrn, ihr habt immer wieder etwas, das euch verbindet. Vergesst das nicht, betont nicht nur das Trennende. Zeigt dem die rote Karte. Und das Grüne, miteinander, just do it. Machen wir das, oder? Machen wir, Philipper 2, Vers 2 bis 5, haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz aufs gemeinsame Ziel aus. Und jetzt könnten wir miteinander lesen, was folgt, aber im Indikativ. Also wir sind und wir machen das und so weiter. Versteht ihr? Versuchen wir es mal. Alle miteinander. Rechthaberei und Überheblichkeit haben bei uns keinen Platz. Vielmehr sind wir demütig genug, von unseren Geschwistern höher zu denken als von uns selbst. Jeder bei uns denkt auch an das Wohl der anderen, nicht nur ans eigene Glück. Das ist die Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmt. Nicht soll, sie bestimmt, jawohl. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Danke vielmals, ich weiß, es ist ein Test. Ich stolper auch drüber. Also entscheidend ist, dass wir das machen. Nicht, dass ich sage, ich weiß es schon, es tönt gut und so. Rote Karte und machen. Und wisst ihr warum? Jetzt möchte ich den Vorhang öffnen zum Schluss. So. Es geht um Segen. Der Segen des Miteinanders. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Schlussvers vom Psalm 133. Der Herr segne dich von Zion her, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Schlussvers vom Psalm 134. Und das ist der Segen des Miteinanders, wenn wir dem allem hier die rote Karte geben und das alles tun. Und jetzt habe ich noch einen Vorschlag, wenn er dir zu steil ist, darfst du gern sitzen bleiben. Wir schauen nicht, wer nach vorn kommt und wer nicht, oder? Wir kommen nur für uns. Ich lade jetzt alle ein, wie beim Abendmahl. Steht auf, kommt so nach vorn, läuft durch und hier einen Moment stehen bleiben. Und dann entscheidest du dich, diesen Punkt will ich ab jetzt umsetzen. Und einen roten Punkt höre ich ab sofort, nicht erst ab morgen, auf damit. So, ihr seid eingeladen. Was du auswählst oder sonst, was wir gehört haben, grün oder rot, wählst du selber. Aber ich möchte dir wirklich ans Herz legen und ich möchte es auch tun. Ich will etwas tun oder wieder tun, das Grüne, was ich nicht oder nicht mehr gemacht habe. Und ich will auf der roten Seite mit etwas ganz Konkretem aufhören. Es Gott bringen und das Kreuz legen, bekennen, vielleicht auch den Menschen, wenn es nötig ist. Und es soll nie mehr bei mir Platz finden. Herzlich eingeladen, steht auf, kommt doch alle vorne durch, die möchten. Wie gesagt, wir schauen nicht, es ist kein Wettbewerb, es gibt auch nichts zu gewinnen. Doch, du kannst in jedem Fall gewinnen, ich auch. Also ich laufe jetzt auch noch durch. Und schau mir ein grünes und ein rotes an, das ich mitnehme. Das Schöne ist ja, du musst niemandem sagen, was du genommen hast.